Moin Moin zu der Schmerzcode. Der Podcast, in dem Jan-Peer und Marco wichtige Themen zum Mysterium Schmerz einfach und praktisch aufschlüsseln wollen.
Herzlich willkommen zum mittlerweile 11. Podcast, Jan-Peer. Mensch. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
Marco, mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Ich bin froh, dass der Frühling und Sommer Einzug gehalten hat und ich auch viel Zeit draußen verbringen kann. Ja. Es ist wunderbar.
Ja, hätten wir nicht so eine Geräuschkulisse, müssten wir eigentlich draußen aufnehmen bei dem Wetter.
Aber mir wird viel gebaut, das wollen wir jetzt. Also Nachbarschaft, okay. Und auch bei mir zu Hause. Na gut, aber abgesehen davon.
Aber weißt du was, wenn wir hier fertig sind heute mit unserer Aufnahme, dann setzen wir uns einfach nochmal schön auf die Terrasse und trinken nochmal ein Cappuccino. Ja. Einfach nochmal ein bisschen zu chillen.
Ja.
Nach so einer tollen Aufnahme. Apropos teure Aufnahme, ich habe dir was ganz Tolles heute mitgebracht.
Ich bin gespannt. Was ist das Thema heute?
Ich möchte mich heute nicht nur über Schmerztherapie unterhalten, sondern ich möchte mich über einen modernen Aspekt der Schmerztherapie unterhalten, nämlich über den Peridoralkatheter.
Das ist ein wirklich spannendes Thema.
Ja, finde ich auch. Oder auch Epiduralkatheter. Schöne Frage übrigens an die Studenten. Erzähl mir mal den Unterschied zwischen Peridural- und Epiduralkatheter. Ja, gut, okay.
Ich guck mich jetzt nicht an.
Ja, genau. Also, Peridural-Katheter, das ist sicherlich vielen Hörern bekannt. Das ist so ein kleiner, dünner, flexibler Kunststoffschlauch, der in den sogenannten Periduralraum oder auch Epiduralraum der Wirbelsäule eingelegt wird. Ein spezielles Verfahren, was wir Anästhesisten regelmäßig anwenden und wie wir, glaube ich, im Verlauf dieser Podcast-Folge auch feststellen werden, gar nicht so unwichtig und so uninteressant ist, wie auf dem ersten Blick erscheinen mag, weil Peridural-Katheter ist jetzt auch nicht so das beste Wort, aber es ist ein extrem wichtiges und aber auch interessantes Verfahren.
Ich bin übrigens ganz froh, dass du nicht sagst, wir reden über einen Schmerzkatheter.
Ach so.
Wenn ich Vorgespräche führe und sage, wir legen Ihnen dann einen Schmerzkatheter, dann kriege ich auch manchmal ganz böse Blicke.
Wie jetzt?
Ja, was soll denn das?
Herr Dr. Ruckmann, wieso machen Sie mir Schmerzen?
Ja, genau. Also daher bin ich schon, vielen Dank für das Fachwort.
Ja, okay, genau.
Also als Schmerznahme-Wegnahme-Katheter.
Genau, will über diesen Schmerzwegnahme-Katheter dann wird ja Lokalbetäubungsmittel appliziert oder gegebenenfalls noch was anderes. Da können wir uns auch nochmal vielleicht auch ein bisschen philosophisch auslassen, ob was denn alles so in den Epiduralraum reingehört, zur regionalen Betäubung schlussendlich, um bestimmte Einsatzgebiete darüber dann natürlich auch zur Verfügung zu haben. Das wären ganz klassisch Geburtshilfe, da kennt man sogenannte Geburts-PDA, kennen wir sicherlich. Das hat sich ja im Umgangssprachlichen relativ gut etabliert. Große chirurgische Eingriffe, Einhöhlen, Zweihöhlen-Eingriffe, also Operationen sowohl am Unterbauch wie auch natürlich für thorakale Eingriffe, untere Extremitäten, also alles, was so ein bisschen größer ist, große Knocheneingriffe, dass wir hier in dem Bereich eine gute perioperative Schmerztherapie mit diesem Peridualkatheter generieren können. Postoperative Schmerztherapie ist sicherlich ein großer Faktor, dass wir ein System haben, was wir nicht nur für die Operation, sondern auch für die Schmerztherapie im postoperativen Setting, also nach der Operation, zur Verfügung haben und noch großer chronischer Schmerztherapiebedarf. Also jetzt vielleicht auch, dass man einfach mal den Tumorschmerz, dass man erstmal den Schmerz durchbrechen kann, dass man eine vernünftige Basis hat, dass man da den Stress einmal abbauen kann.
Ich weiß ja, dass du ein großer Fan vom PDK bist.
Ja.
Also absolut. Was findest du, sind denn die größten Vorteile von so einem PDK?
Die größten Vorteile? Tja, ich glaube, dass ich nicht nur diese Ad-Hoc-Therapie relativ zeitnah zur Verfügung habe, dass ich sie auch prolongiert habe über einen längeren Zeitraum hinaus. Erfahrungsgemäß ist der ganz normale Wundschmerz ja relativ schnell abgegolten, aber wenn ich jetzt so einen großen Tumoreingriff im Bauchraum habe, jetzt die Wippelsche Operation zum Beispiel oder einen großen Zwei-Höhlen-Eingriff mit einer Ösophagus-Resektion, das ist eine riesen Wundfläche, ne? Bis da diese Wundflächen verheilt sind und das Schmerzniveau so weit gesunken ist, vergehen schon ein paar Tage und dann ist natürlich so ein Verfahren großartig. Ne? Gute Steuerung, dass ich das auch dem Bedarf anpassen kann, mal mehr, mal weniger, also respektive sehr wahrscheinlich hoch starten und mit einer gewissen Struktur kontinuierlich die tägliche Zufuhr des lokalen Betäubungsmittels reduzieren und das aber immer wieder Patienten angepasst. Na, weniger, denke ich, systemischer Komplikationen, auch perioperative Komplikationen, denke ich, sind weniger durch diese doch ausgeprägte Sympathikolyse, haben wir auch überall extrem gute Durchblutung, sowas wie Thrombosen und so. Ich glaube, ich gar nichts, aber das können wir nachher nochmal drauf eingehen, genau, ist glaube ich deutlich weniger, genau. Aber
ist ja Feuer und Flamme.
Ich denke aber eine lang anhaltende Schmerzkontrolle, ich glaube, das ist so das Führende, ne? Dass man wirklich hier sehr gut die Schmerzen kontrollieren können.
Ja, und auch kontinuierlich, ohne ohne Peaks und ohne Lows, das finde ich auch ganz gut. Ja.
Genau, aber was hältst du davon? Ich erzähle mal, wie ich mir das hier so für heute vorstelle. Dann können wir mal gucken, dass wir das vielleicht mal ein bisschen strukturorientiert abarbeiten.
Abarbeiten.
So, genau.
Ja.
So ein bisschen geschichtlich würde ich ganz gerne besprechen.
Ja.
Da finde ich auch ganz gut, dass wir vielleicht so ein bisschen auch die Entwicklung über die Zeit und aber auch Zukunftsaspekte des PDKs mit abbauen. Da kannst du vielleicht nochmal was dazu erzählen.
Ja, mache ich ganz kurz.
Genau, das ist, glaube ich, ganz gut. Indikation natürlich für den Periduralkatheter, ganz wichtig, dass wir ein bisschen, wann wollen wir den eigentlich mal so einwenden und natürlich auch Risiken und Komplikationen. Jedes Verfahren hat natürlich nicht nur seinen Benefit, sondern es hat natürlich auch leider die Schattenseiten, die Nebenwirkungen oder Komplikationen, die es mitbringt.
Aber es wäre ein bisschen langweilig, wenn wir nur hier Literatur vorsehen würden.
Ja, das stimmt allerdings. Apropos spannend und nicht nur Literatur. Ich habe dir was ganz Feines heute mitgebracht, nämlich schöne eigene Daten von Periduralkathetern. Das wird was ganz Feines. Da gibt es leider wenig publiziert, darum sind das jetzt hier unpublizierte und brandneue Daten. Das ist was ganz Feines.
Da, liegt noch bei Lancet, ja.
Ja, das liegt noch bei Lancet, genau. Von 23, 24 habe ich dir mal schöne Daten mitgebracht. Das ist ganz toll. So.
Aus unserem Hause?
Aus unserem Hause, genau. Genau, wie lange so eine Dinger eigentlich liegen, wie oft man die visitiert und genau, das sind ein paar Daten mal mitgebracht. Das wird dich freuen.
Da konnte ich ja die eigenen Daten noch beeinflussen.
Ja, das mal gucken. Ja, mal schauen. Dann Sicherheit und Standardisierung ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt in aller Munde.
Ja.
Stichwort EnerFit. Da können wir uns noch ein bisschen auslassen. Genau.
Ja, ich freue mich.
Ja. Und abschließend würde ich sagen, kleiner Fazit und Ausblick, wie wir uns den Sommer so vorstellen. Nee, klein. Also, ja. Was wir so als Kernelemente aus diesem Podcast noch so mitnehmen. Was denkst du?
Das finde ich eine sehr gute Idee.
Das erste Schlüsselwort.
PDK.
Ich kann ja mal ein ganz bisschen in die Vergangenheit und auch ein klein bisschen in die Zukunft gucken. Wenn wir über Periduralkatheter sprechen, dann sprechen wir ja in dem großen Thema oder dem großen Themenkomplex der neuroaxialen Regionalanästhesie, also körperstammachsennahen Betäubungsmittelverfahren. Man muss sich ja vorstellen, wenn man in die Vergangenheit guckt, dass die Punktion des Lumbalraums, also das Gewinnung von Nervenwasser, das war eine relativ schon eine alte Technik, so, also schon etabliert. Und wenn man irgendwo auch was rausziehen kann, wie Nervenwasser, dann kann man sicher da auch sicherlich was reinspritzen. Und das haben wir, ja, die
werden naheliegend.
Ja, wie naheliegend. So, und das haben die werten Kollegen dann ja auch schon im 19. Jahrhundert angefangen. Also 1885 gab es die erste Spinalanästhesie, also jetzt nicht etwas abgewandelt von dem, was wir besprochen haben, also da, wo man ins Nervenwasser etwas hineinspritzt. Der Kollege Corning, der hat das so zufällig, wie eigentlich alles ja immer so ein bisschen Partyspielchen damals waren. Da muss man mal die Geschichte von Chloroform sich angucken, die will ich jetzt nicht erzählen, aber das ist schon sehr lustig.
Ja, okay.
Aber das waren auch alles harte Hunde damals, weil die haben alles eigentlich so fast alles im Selbstversuch nochmal
auf alle Fälle.
So, also 1885, erste Spinalanästhesie, also Kokain in das Nervenwasser reinspritzen. Das war beim Hund der Kollege Corning, der es gemacht hat und da eine analgetische Wirkung dann gefunden hat. Standardisiert hat das dann der Kollege Bier 1921, die erfolgreiche Spinalanästhesie, wo man halt auch da sprechen kann, dass das Konzept der Spinal- und dann später auch Epiduralanästhesie sich dann auch erstmal so entwickelt hat. Ja, und wenn man sozusagen in das Nervenwasser, hat herausgefunden, man kann nicht nur in das Nervenwasser was reinspritzen, sondern eben auch in den Raum davor, der ja fett- und bindegewebig ausgefüllt ist und wo die ganzen Nerven eben dann durchziehen und nach, und wenn man da was reinspritzt, das natürlich auch nach und nach an die Nerven dann bindet. Also 1930 bis 1950 ist halt dieses Konzept der Spinalanästhesie erweitert worden, eben um diese Epiduralanästhesie, eben wo man nicht in das Nervenwasser, sondern nur davor spritzt, da mit einer Nadel hinein zu punktieren, ist das so langsam entwickelt und immer weiter verfeinert worden. Und naja, dann hat es ja auch als allererstes häufig dann Einzug gefunden, eben in die Schmerztherapie für die Schwangeren. So, das war quasi das erste große Anwendungsfeld und es ist ja heute auch noch ein Riesenanwendungsfeld. Der geburtshilfliche PDK ist heute ja auch fast nicht mehr wegzudenken und wird ja tausendfach dann auch praktiziert. In den 70ern kam dann auch noch sowas wie Periduralkatheter, die dann auch länger liegen konnten, dass man eben auch diese längerfristige Schmerztherapie dann machen konnte. Und man kann sich ja vorstellen, die Technik wurde immer besser, die anatomischen Kenntnisse wurden besser, das Material wurde immer besser und so, dass sich dann peu à peu die Anwendungsmöglichkeiten des Periduralkatheters eben immer weiter ausgeweitet haben. Sowohl für die Operationen, wo man es einsetzen kann, als natürlich auch für die Dauer der Anwendung, die man da, für die man ein PDK dann eben benutzen konnte.
Was meinst du denn, was war denn der Meilenstein? War es eher so dieses Wissen um die Anatomie oder hat uns einfach die Industrie hier geholfen und einfach die Produkte besser werden lassen?
Ja, ich glaube, das geht wirklich Hand in Hand.
Ja,
also
okay.
die anatomischen Kenntnisse, also erstmal muss sich ja irgendjemand trauen, das wirklich dann zu tun. So, und da muss man auch irgendwie ein Grundkonzept dann haben. Und ich finde, das ist immer der Kickoff. Also wenn das irgendwie, das ist ja bei vielen medizinischen Entwicklungen ist ja irgendwie mal diese Grundidee wirklich das der Kickoff dann gewesen. Und dann, ja, dann wird's mit der Industrie ja immer feiner so und immer viel besser.
Und auch der Schliff von den TUI-Kanülen und so, das hat sich ja alles, hängt alles miteinander zusammen.
Ja, aber wenn du es ja auch gerade sagst, jetzt die Fortschritte in der Industrie, wenn man jetzt mal aus der Vergangenheit rausgeht, wir haben ja heute hochstandardisierte Systeme, hochstandardisierte Techniken, wie Periduralkatheter angelegt werden und wie das Lege Artis dann alles dann sozusagen hat. Man muss sich das ja vorstellen, für die Zuhörer, die das noch nicht selber gemacht haben, man tastet sich am Rücken eine Stelle für, wo man diesen Periduralkatheter anlegen möchte. Das richtet sich so ein bisschen ja auch nach der Operation, in welcher Höhe die am Körper stattfindet und kann man sich entsprechend so den PDK so ein bisschen steuern, wo der hin soll. Und dann nimmt man einfach nach Desinfektion der Haut und Lokalanästhesie eine Nadel und geht hinten dazwischen zwei Wirbelkörpern durch. Die sind alle mit festen Bändern miteinander verbunden. Und irgendwann stößt man dann durch das gelbe Band, das Ligamentum Flavum, ist dann schwupps dann im Periduralraum und dann legt man da so einen Plastikkatheter ein und spritzt da Sachen rein.
Kannst du nochmal erklären, ganz kurz für die, die das wirklich nicht kennen oder die erlebt haben, was heißt das, man stößt da durch und dann ist man auf einmal in dem Periduralraum? Gibt es da eine Technik, wie man das feststellt?
Ja, es gibt da zwei große Techniken, die man anwenden kann. Also man muss sich das vorstellen, das Ganze kann man ja bisher jedenfalls noch nicht unter Sicht machen. Das wird sich vielleicht in Zukunft ändern, sondern man macht das alles auf Gefühl. Also man nimmt all diese...
Du teaserst schon mal ein bisschen,
ja,
ne?
Ich komme ja gleich noch ein bisschen auf die Erweiterung an. Ich will das gar nicht so ausführen. Aber naja, man nimmt ja eine Nadel und führt ihn dann ein, erstmal durch die Haut und dann stößt man ja relativ schnell auf die Gelenk, also Wirbelkörper verbindenden Bänder und das sind ja starke Bänder. Die Wirbelsäule fällt ja nicht auseinander.
Mhm.
So. Und dann, das ist ein relativ fester Widerstand und man rutscht dann durch diese Bänder dann durch und irgendwann kommt man dann auf das Ligamentum Flavum, eben das gelbe Band, das stärkste Band des Körpers. Also da kann man dich ja locker dran aufhängen und auseinanderziehen, das kriegst du ja nicht zerrissen. So.
Ja.
Und da, wenn man, das kann man sich auch so ganz haptisch vorstellen, das ist richtig, richtig fest. Und wenn man dann hinten eine Spritze aufsetzt mit Wasser drin, dann kann man da nichts applizieren in dieses Band. Das ist so fest, da kriegst kein Wasser rein. Aber wenn du dann weiter vorgehst, weiter, und du spritzt, bist dann in dem Augenblick mit der Nadelspitze aus dem Ligamentum Flavum raus im Periduralraum. Da ist ja dann nur Fett und Bindegewebe. Dann kannst du da schwupps ordentlich Wasser reinspritzen. Und das nennt man dann Loss of Resistance, den Verlust des Widerstandes. Und das ist das haptische Signal, dass du aus dem Ligamentum Flavum raus bist und im Periduralraum drin bist. Das ist so die eine Technik. Du könntest das auch einfach die Spritze mit Wasser füllen und weil im Periduralraum, jedenfalls im oberen Bereich, die Patienten sitzen ja in der Regel bei der Anlage, weil da ein negativer Druck ist, weil das rutscht ja nach unten, so,
hat
einen Sog nach unten, hast du einen kleinen Tropfen hinten in der Nadel und der würde dann eingesaugt und das ist dann die der Technik des hängenden Tropfens.
Ja.
Das ist auch genauso ein Anzeiger, wie du, dass es sozusagen, dass du im Periduralraum angekommen bist.
Du darfst mich jetzt nicht spießig nennen, aber selbstverständlich wirst du das mit Nazel machen und nicht mit Leitungswasser, ne?
Das ist richtig.
Ja, okay.
Ja, das ist selbstverständlich richtig. Vielen Dank für den Hinweis.
Ich hasse dich.
Aber das ist auch sehr interessant, weil da ist vielleicht noch, wenn man ganz kurz in die Zukunft guckt, ich will nicht weit da ausholen, aber da gibt's natürlich technische Verbesserungen, die die Industrie und die auch die Kollegen ausprobieren. Also vielleicht kann man das ja standardisieren. Es gibt ja so Druckaufnehmer inzwischen, wo man sozusagen den Druck, den man hinten auf zum Beispiel auf so einer Spritze braucht, messen kann. Und dann kann man sich so ein bisschen visuell zum Beispiel auf einem Anzeigegerät sehen, darstellen, ich habe jetzt einen hohen Druck, ich bin jetzt irgendwie in festem Gewebe und dann fällt plötzlich der Druck ab. Das kann man ja optisch sich dann irgendwie anhand eines Graphen dann darstellen. Und da könnte man sozusagen das als optisches Hilfsmittel benutzen, um dann diesen Loss dann einfach optisch noch und nicht nur haptisch dann zu haben. Vielleicht ist das auch nochmal so eine Technik, die nochmal weiterentwickelt wird. Oder man kann, es gibt ja auch tatsächlich schon Verfahren, wo du vielleicht wie so eine kleine Mini-Kamera an der Spitze der Nadel hast, so kann man sich das heißt noch anders, aber das ist so eine Möglichkeit und jedes Gewebe hat ja eine eigene
Licht, ja, so einen optischen Sensor,
ja,
ne?
Genau, so eine eigene Lichtsignatur. Da gibt's ganz lustige Studien, da wird dann aufgezeigt, wie so in diesem optischen Sensor sich einzelne Gewebe darstellen, also Unterhautgewebe, dann interspinale Bänder, dann Ligamentum flavum und dann Epiduralraum und wie sie auch dann das Rückenmark dann darstellt,
so,
wenn man dann deutlich zu weit gegangen ist. So, also das ist, es gibt da auf jeden Fall noch Bewegung in diesem Markt. Es wird nicht dabei bleiben, dass wir das einfach wie die alten Anästhesisten vor uns immer mit der Hand gemacht haben.
Ja, genau.
Es wird sich da technisch noch einiges tun. Ultraschall ist auch nochmal so eine Sache.
Ich wollte gerade sagen, wie ist nur dein Stellenwert für die sonografische Anlage?
Hat es. Also auch die Sonografie hat einen Stellenwert. Ich mache es, ich glaube, ich habe es zweimal testmäßig mal geguckt, dass man kann ja mit dem Ultraschallgerät theoretisch den Abstand zum Beispiel messen von der Haut bis zum Epiduralraum. Also du kannst auch das Rückenmark, wenn du Glück hast und ein Schallfenster findest, kannst du ja sozusagen den Abstand da ausmessen und auch irgendwie eine Stichkanalrichtung dann haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Vorteile bringt. Und wenn man das dann auch regelhaft praktiziert, dass das auch sicherlich die Erfolgsraten für die Anlage so eines Katheters dann erhöhen kann.
Naja, also Paravertebralblockaden, solche Sachen würde man ja auch sonografisch gestützt machen.
Genau, das sind ja so ein bisschen die neueren, abgespeckten Varianten. Wir haben ja nicht nur Peridoralkatheter, sondern es gibt ja auch viele andere Verfahren, die jetzt so ein bisschen daneben, neben der Wirbelsäule sind. Aber vielleicht können wir das hier nochmal einmal kurz aufgreifen, die vielleicht jetzt im Einzelfallen auch eine sehr, sehr gute postoperative Analgesie dann darstellen können und die vielleicht noch ein Tickchen einfacher oder auch sicherer sind als der Periduralkatheter.
Wir reden immer so als Alternative. Ich finde, so in bestimmten Bereichen sind sie gar keine Alternative, sondern finde ich einfach auch ein Kombinationsmuss. So,
ja, absolut. Ganz gut.
Finde ich gut. Spannend.
Was sind denn deine klassischen Indikationen, wo du gerne ein PDK legst?
Ja, ich glaube, das Führende ist die perioperative Schmerztherapie.
Ja.
Ich glaube, das ist das mit Ausrufezeichen und das ist auch das, was wir im klinischen Setting regelhaft nutzen. Für alle großen bauchchirurgischen Eingriffe, für die großen Gelenksersatz-Eingriffe, Knie, Hüftprothesen kann man gut machen, klar. Und das ist halt, finde ich, in dem Verhältnis ein extrem gutes Risiko-Nutzen-Verhältnis, weil du einfach über mehrere Tage eine vernünftige Schmerztherapie machst und auch die Aufbauarbeit des Patienten im postoperativen Setting deutlich verbessert, dadurch, dass sie nicht schmerzgeplagt sind. Stichwort Physiotherapie, Fast-Track-System. Das läuft da halt sehr gut mit.
Ich finde, das ist genau richtig, was du sagst. Und man muss sich ja vorstellen, wenn man sich überlegt, was Schmerz eigentlich für auch negative Folgen hat. Also das ist ja nicht nur, dass es jetzt ein unschönes Gefühl ist. Das hat ja wahnsinnig viele physiologische Auswirkungen. Also die Stressantwort, dann hast du erhöhtes Herzminutenvolumen, Katecholamine und Aktivierung, was da
alles. Also,
so, du atmest nicht mehr tief, du kannst nicht husten. Es zieht ja einen Rattenschwanz noch dran. Ne?
Pneumonie, dann hast du dann 3 Gefäß-KHK-Patienten, der mit dieser Stressantwort dann zur Belohnung auch noch einen Herzinfarkt bekommt.
Ja,
sowieso,
genau.
Ja, genau. Ja, das hängt dann alles miteinander zusammen.
Absolut. Und das ist ja genau, das ist die klassische Indikation. Ne?
Mhm. Und Opiatreduzierung ist sicherlich auch ein großer Punkt, aber das sehe ich jetzt erst als positiven Nebeneffekt von der perioperativen Schmerztherapie. Die Geburtshilfe haben wir ganz groß angesprochen im Vorfeld schon in der Einführung für diesen Podcast.
Das chronische,
genau.
Ist ja auch
ist ein großes Feld.
Extrem schmerzhaft, ne?
Also. Ja, klar. Und jeder, der dann eine Patientin beim Geburtsstillstand mit Uterus nur 5 cm, es geht nicht weiter, den dann doch nochmal ein PDK legt, nicht nur, dass man der Held des Jahrzehnts ist für diese Patientin, sondern meistens, wenn die da 36 Stunden durchgemacht haben, die pennen auch sofort ein.
Sofort,
also
ja.
Sofort.
Ja.
Die schlafen sofort ein. Übrigens für uns dann auch immer ein gutes Zeichen. Der liegt wohl. Der wirkt. Ja.
Atmet sie noch?
Also großartig und großartiges Feld, dankbares Feld, aber auch ein sehr wichtiges Feld, natürlich Geburtshilfe. Mhm. Chronische Schmerzen hatten wir ja in der Einführung auch schon mal angesprochen. Tumorschmerz hier, ein ganz großer Faktor, wenn wir da Patienten haben, die wir sonst alternativ schwierig oder gar nicht in den Griff bekommen, ist der Periduakatheter hier, hat definitiv seinen Stellenwert.
Mhm. Du warst ja früher lange in der Schmerzklinik auch, von der Uniklinik.
Mhm.
Hast du da mal Erfahrung gemacht mit so Patienten, die mit so einem Katheter langfristig nach Hause gegangen sind?
Mhm. Ja, war sogar regelhaft.
Ah, okay.
Das Schwierigste, was wir damals hatten, war die logistische Anbindung. Mhm. Du hast da viele Faktoren. Natürlich Fremdkörper im Patienten, Infektionsrisiko auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die logistische Betreuung. Also der Katheter muss ja regelmäßig visitiert werden, er muss bestückt werden, diese Medikamente müssen beschaffen werden, das muss ein Pflegedienst machen, die müssen darin eingewiesen werden, die müssen sich damit sicher fühlen. Da hatten wir sehr viele Hürden, die es galt zu überwinden. Aber nachdem wir die überwunden hatten, hatten wir ein gutes Netzwerk, wie es halt so häufig ist. Wenn du ein gutes Netzwerk hast, dann funktionieren solche Sachen. Und die haben nicht selten über 100 Tage gelegen. Die waren alle getunnelt.
Ja.
Die waren alle langstreckig getunnelt.
Also getunnelt für alle, sozusagen, wenn man den Katheter ausleitet, dann Tunnel
bedeutet, Entschuldigung.
Bevor man den aus der Haut ausleitet, noch eine kleine Strecke unter der Haut.
Richtig, genau. Ich kann das ja nochmal ganz kurz erklären. Das sieht so aus, wie Jan Peers eben beschrieben hat. Wenn man mit dieser Widerstandsverlusttechnik, mit der Loss-of-Resistance-Technik diesen Raum vorgefunden hat und dann dort diesen Katheter einführt und inseriert, würde man die Kanüle nicht komplett rausziehen mit dem Katheter drinne, sondern nur so ein paar Zentimeter, dass man erstmal nur aus dem Epiduralraum raus ist. Und jetzt würde man an diesem Katheter vorbei nochmal eine zweite Nadel führen, um dann linkslateral oder rechtslateral eine zweite Kanüle einzuführen und darüber dann unter der Haut diesen Katheter zu untertunneln.
Ja, genau.
Auszuführen.
Als Infektionsschutzbarriere und,
richtig.
Und auch um noch einen sicheren Halt dann zu
machen. Genau. Wir haben immer versucht, den mehr als 5 cm subkutan irgendwie nach lateral zu untertunneln. Es ist dann einfach auch eine längere Strecke, wo die körpereigene Abwehrkeime, genau. Ja. Das, Entschuldigung, ja, das hat recht, das sollte man nochmal mit ausführen. Das haben wir als Tunnelung bezeichnet.
Genau. Und die Kanüle zieht man raus. Hab dich letztens Patient gefragt.
Ja, stimmt.
Ja, nein, lass ich nicht drin.
Ja, nee, ja klar, weißt du, für uns ist das manchmal so einfach, aber klar, die Kanüle kommen raus. Das ist so ein bisschen wie einen intravenösen Zugang legen.
Mhm.
Manche Patienten denken dann wirklich, dass da diese Metallkanüle da drin bleibt. Ne? Das ist aber, so ist es dann halt. Ja, genau. Achso, ja. Und natürlich kann man es auch für alle gängigen abdominellen Notfälle kann man es auch noch nutzen. Das zählt jetzt eigentlich, wenn man sitzt, als perioperative Schmerztherapie, aber das würde ich jetzt als Sonderfall nochmal mit auflisten. Also auch für Notfallpatienten, die jetzt mit einem schweren Ilius oder so kommen, wo man weiß, da wird es vielleicht was Größeres, da würde ich das schon machen. Ja, Achtung, Aufklärung ist immer ein wichtiger Aspekt, aber unterlassene Hilfeleistung und keine Schmerztherapie
auch.
Ist auch. Also da findet man einen vernünftigen Weg. So,
ja.
Das muss man immer vernünftig machen. Und wenn man da eine leere oder eine zu akzeptierende Gerinnungsanamnese hat, dann kann man da auch gut in so einer Notfallsituation einen Periduralkatheter legen und meine Erfahrungen sind nur gute, muss man sagen. Es hat sich bei mir noch kein Patient beschwert, dass er keine Schmerzen hatte. Also muss man ganz ehrlich sagen.
Das ist schön.
So, das war's jetzt. Wir hören ja auf.
Ich möchte aber gerade das nochmal, genau dieser Notfallaspekt,
ja.
Da gab es auch tatsächlich ja mal Untersuchungen.
Ach was?
Ja, 2014, ich glaube, das war publiziert im chirurgischen Fachblatt, irgendwie Annals of Surgery oder sowas.
Ja.
Und da haben die Kollegen untersucht bei Patienten, das fand ich sehr beeindruckend, die eine notfallmäßige Abdominaloperation bekommen haben.
Ach so, also das, was ich gesagt habe, wie zum Beispiel so ein Ilius, ne? Ja, genau. Okay, ja.
So, und da haben sie zwei Gruppen eben gebildet und einmal die eine Gruppe nur mit der Vollnarkose und die andere Gruppe mit Vollnarkose und Periodoralkatheter. Und dann haben sie geguckt, wie viele Patienten versterben davon.
Oh, das ist aber ein hartes End.
Ja, also Mortality Rate.
Ja, okay.
So, und das war bei den Patienten, die die ganz normale Vollnarkose bekommen haben oder keinen Katheter bekommen haben, das waren 3,2% der Patienten sind verstorben. Das kann ich auch nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich.
Ist halt ein Notfall. Ist ja, ein das Notfall, ist gar so. Nicht so, ja, okay.
Und, aber die einen Periodoralkatheter bekommen haben, sind nur 2,0% verstorben. Also statistisch signifikant. Deutliche Reduktion der, oder Erhöhung der Überlebenswahrscheinlichkeit.
Oh, okay.
Ja, und das ist, wenn man das dann sozusagen hochrechnet, wenn du, wie viele Patienten musst du behandeln, damit einer mehr überlebt, das sind 90 Patienten und von 90 behandelten Patienten mit Periodoralkatheter überlebt dann einer mehr. Überlebt. Also das finde ich schon eine ganz beeindruckende Statistik. Ja, ne?
Anders würde ich sagen, number needed to treat, 90 ist jetzt nicht so
hoch. Nein.
Nicht so hoch, aber wenn es um einen Überlebenden geht, finde ich das ist schon beeindruckend.
Finde ich auch sehr beeindruckend. Gut, das sind jetzt 2014er Zahlen und es ist auch ein sehr spezielles Feld, also mit Emergency Laparotomy, also
ja.
Notfallmäßiger Laparotomie. Aber so selten ist es auch nicht. So,
das stimmt.
So, das ist
genau. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wie ist das für so einen elektiven abdominellen Eingriff, ne? Aber
ja, es ist sicherlich noch, hast du eine viel höhere, also viel kleineren Unterschied.
Ja.
So, aber ich könnte mir, also jetzt, das ist ja auch ein hartes, wie du sagtest, hartes Kriterium, ne? Also
ja.
Mortalität versterben. Das finde ich schon ganz beeindruckend.
Ja. Aber sag mal, apropos versterben, wir müssen uns ja noch immer die Kehrseite der Medaille beim Periodoralkatheter angucken. Mhm. Wie sieht das so mit Risiken und Komplikationen aus?
Nee, gibt's nicht. Ja, gibt es natürlich leider. Also man muss vielleicht unterscheiden zwischen bei Komplikationen oder Risiken, die man oder Komplikationen, die man natürlich immer bei so einer Katheteranlage eingeht. Da gibt es schwerwiegende und nicht so schwerwiegende. Also ich will das jetzt nicht sozusagen wertend hier zu sagen. Ich kann ja mal so ein paar nennen. Natürlich, wenn ich einen Katheter anlege, Blutung kann ich da setzen. Das kann sich infizieren, wenn ich da irgendwo eine Nadel reinstecke. Das sind aber alles ziemlich seltene Komplikationen. Also was ist relativ häufig, wenn man die Patienten so einen Katheter dann den mit dem Medikament, einem lokalen Betäubungsmittel plus minus Opiat dann bestückt. Naja, ich nehme damit an Schmerzen sozusagen.
Eine Sekunde, ja. Darf ich dich unterbrechen? Du hast gesagt plus minus Opiat, gibt es da eine Regel? Gibt es Sachen, wo du Opiat dazu gibst und wo du nicht ein Opiat dazu gibst?
Ja, also man weiß ja, dass auch aus dem Gewebe die Opiate systemisch resorbiert werden und dann theoretisch und auch ganz selten mal praktisch dann Komplikationen machen können. Also das heißt, das hatten wir bei Opiaten ja gesagt, die machen ja gerne mal so eine Atemdepression.
Mhm.
Das ist eine mögliche Komplikation, wenn man Opiate mit in die Lösung mit reintut. Und bei älteren Patienten, die sind da vulnerabler mit. Deswegen machen wir es eigentlich bei Patienten ab 70 Jahren oder biologisch 70 Jahren, dass man da kein Opiat mit in diese Lösung mit reintut.
Okay.
Ne? Also nicht gespritzt. Ja. So, aber es ist ja klar, wenn ich jetzt Patienten dann aufspritze, die haben keine Schmerzen mehr, dann fallen die zirkulierenden Katecholamine ab, dann sind die Patienten entspannt, dann fällt der Blutdruck auch. Periodoralkatheter per se blockiert ja auch die sympathischen, nicht nur die Schmerznerven, also werden die Blutgefäße weiß. Es gibt da kann eine ausgeprägte Hypotension geben. In Klammern auch dann mit kardialer Gegenregulation und Tachykardie und erhöhtem O2-Bedarf und Herzinfarkt. Also es ist sozusagen auch so, eigentlich was ich vermeiden will durch Schmerz, kann ich mir auf der anderen Seite wieder einkaufen.
Mhm.
Ist zum Glück nicht so häufig.
Aber kann es nicht durch den Periduralkatheter auch zu schweren Bradykardien kommen? Ist das
ja
möglich?
Ja, das
es wie kommt kannst dann, du dir das erklären?
Naja, es kommt ja ein bisschen darauf an, wie also die Nervi acceleratus, also die beschleunigenden Nerven des Herzens aus dem sympathischen System, die kann ich ja, wenn ich den Katheter ordentlich aufspritze, auch blockieren. Das sind nämlich TH4 und höher. Also wenn ich den Katheter so hoch bestücke, dass auch über dieses, also hohe Brust doch mit abgedeckt wird, dann muss ich eben damit rechnen, dass das Herz dann auch deutlich langsamer schlägt. So, ne? Genau. Durch den Blutdruck allein schon irgendwie gibt es Übelkeit, Erbrechen, respiratorische Insuffizienz, hatten wir auch schon gesagt. Ich kann natürlich auch den Katheter falsch legen. Also das heißt, ich könnte ihn zu tief legen und aus Versehen nicht in den Periduralraum, sondern in den Spielnahraum, also in das Nervenwasser legen. Und wenn ich da lokales Betäubungsmittel reinspritze, da brauche ich ja viel geringere Mengen. So kann sich ja vorstellen, dass die Nerven, also wenn ich durch die harte Hirnhaut ins Nervenwasser spritze, dann sind die Nerven ja nicht isoliert, ne, durch die Myelinschicht so. Und da brauche ich viel geringere Dosen, um den gleichen Effekt wie bei einer epiduralen Anästhesie auszulösen, wo ich ja außen um den Rücken, um die harte Hirnhaut alles spritze und die Nerven eingepackt sind, brauche ich ja höhere Dosen, um da einen Effekt zu erzielen. Und das ist im Spinalraum eben nicht so. Und da könnte ich dann, wenn ich da ordentlich was reinspritze, dann schießt das bis nach oben und dann kriegen die Patienten eben sozusagen eine hohe Spinalanästhesie. Also die werden dann komplett betäubt, inklusive Atemmuskulatur und Bradykardien, hatten wir schon gesagt.
Mhm.
Aber das ist deswegen viel Obacht und viel Vorsicht. Legt man deswegen ja auch für die bei der vorsichtigen Katheteranlage dann an die an Tag.
Aber das erklärt ja auch den zeitlichen Unterschied, den wir sehen klinisch. Das sagen wir einmal bei der Periduralanästhesie, dass wir da 10, 20 Minuten locker warten müssen, bis wir einen Effekt haben, weil wir einmal durch die dicke Hirnhaut und dann noch in die Nerven in den Schmerz rein müssen. Das bedarf seiner Zeit. Wohingegen in der Spinalanästhesie hast du eigentlich zeitnah. Fast gleichzeitig, während du spritzt, hast du schon Effekte.
Ja, das ist richtig.
Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen wir, also nicht glaube ich, sondern das ist auch der Grund, weswegen wir eine sogenannte Testdosis geben, wenn wir den Katheter gelegt haben, dass wir dann nochmal 2 bis 3 Milliliter von einem schnell wirksamen Lokalanästhetikum spritzen, um zu gucken, haben wir hier einen relativ schnellen spinalen Effekt, weil den sehen wir ja relativ zügig. Wenn der Katheter falsch liegt, würden wir es da sofort sehen.
Das zweite Schlüsselwort.
Schmerzdienst. Das sind vielleicht so die wichtigsten Punkte. Natürlich, ich habe gesagt, wenn man zu weit gestochen hat, dann verletzt man die harte Hirnhaut. Da gibt es dann oder kann es dann postpunktioneller Kopfschmerz, also dann über Tage anhaltender Kopfschmerz im Stehen, der im Liegen nicht da ist. Das dann erfordert vielleicht manchmal Intervention, führt ein bisschen weit, ist ja zum Glück auch nicht so häufig. Worauf man aber natürlich immer achten muss, ist, und das ist ja das potenziell, das, was die Patienten immer am meisten abschreckt, das sind diese katastrophalen Nebenwirkungen. Das heißt, wenn du irgendwo ein Blutgefäß verletzt in dem Periduralraum oder so und dann kommt es dann zu einer Blutung und es bildet sich ein Hämatom aus, das rückt auf die Nerven und führt dann zu permanenten Nervenschäden bis hin zum Querschnitt. Und da gibt es immer wieder Fälle, das darf man nicht vergessen. Zum Glück ist das Risiko da sehr gering. Also man spricht so irgendwo von 1 zu 50 bis 1 zu 200.000 ist so das Risiko dafür. Und ich plädiere immer dafür, das sind immer retrospektive Daten. Wir gucken immer in die Vergangenheit.
Mhm.
Wir lernen ja immer mehr daraus. Man muss auf die Blutgerinnung, und da kommen wir gleich nochmal zur Kontraindikation, man muss eine normale Blutgerinnung haben bei den ganzen Blutverdünnern. Die müssen entweder pausiert oder abgesetzt sein bei den Patienten. Da wurde, oder kann ich mir vorstellen, dass in der Vergangenheit noch nicht so viel Wert drauf gelegt wurde. Und deswegen, dass dadurch die heutigen Zahlen tendenziell noch geringer sind für diese devastating complications.
Ich bin ja der Meinung, dass wenn man sich an die sogenannte standardisierte Blutungsanamnese hält, hat man ein Risikoprofil, was in die Promille geht.
Ja, also ich sage immer 1 zu einer Viertelmillion für wirklich schwerwiegende Nebenwirkungen.
Ist ungefähr das. Aber man muss sich halt an die Spielregeln halten. Und eine vernünftige Blutungsanamnese machen.
Genau, und das sind ja die auch so die Kontraindikationen, wenn man darauf kommt, das ist eben diese eingeschränkte Gerinnung beim Patienten, also mit den Grenzwerten, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen machen.
Hm.
Man muss die Medikamentenanamnese erheben, man muss gucken, Blutgerinner, dass die abgesetzt sind, keine blutverdünnenden Medikamente in einem bestimmten, je nach Medikament, auch in den Zeitfenstern, die da von den Fachgesellschaften vorgegeben sind, dann auch appliziert wurden. Man muss sich tatsächlich auch überlegen, wenn der Patient schon in so einem, du sagtest ja, gerade bei Notfallpatienten ist das ein gutes Tool und da hast du recht, aber gerade wenn die wirklich zu sehr derangiert sind, also im akuten Schock sind, hypovolemisch ausgeblutet sind, dann will ich natürlich nicht ein PDK legen und dann nochmal extra Hypotension machen. Also da muss ich ein bisschen gucken, dass der Patient in einigermaßen noch Zustand ist, dass man es machen kann.
Mit Augenmaß.
Mit Augenmaß, genau. Wenn ich Infektionen habe, also sei es, dass der irgendwie jetzt eine fluoride Blutstrominfektion hat oder Infektion natürlich hinten am Rücken, dann würde ich diesen Katheter auch nicht legen. Auch bei Fremdkörpern wäre ich da sehr zurückhaltend. Es gibt ja viele Patienten, je älter sie werden, die versteifte Metallteile im Rücken eingebaut haben. Und da sage ich nur, Obacht, Obacht, wenn du einmal da an dem Metallteil irgendeinen Keim sitzen hast, dann wird der Patient seines Lebens nicht mehr froh. Und da ist es vielleicht, da muss man immer Chance und Risiko abwägen. Aber da, glaube ich, überwiegt das Risiko, die Chancen. Da würde ich es, glaube ich, auch dann lassen. Ja, und natürlich, wenn die jetzt anatomisch schon Vorerkrankungen haben oder was sie Spina bifida, da muss man auch sehr zurückhaltend sein. Also ich sage immer, man muss es mit Augenmaß machen. Nichtsdestotrotz gibt es genug und viele Patienten, die sehr gut geeignet sind für das Verfahren.
Ist ein schönes Verfahren.
Ist ein schönes Verfahren.
Du hast es zwar am Anfang schon gesagt, dass es auch regionalanästhesiologische Alternativen gibt, aber jetzt für diese großen chirurgischen Eingriffe Tip-Top-Verfahren.
Absolut. Ja, und du hast es ja auch gesagt. Also ich glaube, man muss ja ein bisschen bei Regionalanästhesie auch unterscheiden. Es gibt viele, viele regionalanästhesiologische Verfahren, wo du irgendwo an irgendwelchen Nerven irgendwo was hinspritzt. Und viele Verfahren kannst du auch als Katheter irgendwo machen, dass du immer permanent noch was nachgeben kannst. So, du willst ja nicht jedes Mal irgendwo wieder reinstechen. Aber ich glaube, kein Verfahren ist so gut etabliert eben wie der Periduralkatheter und auch nicht so in der klinischen Praxis so angekommen wie die ganzen neueren Verfahren. Das wird sich in den nächsten 10, 20 Jahren vielleicht ändern, aber aktuell ist das nun mal der Stand der Dinge. Und das bietet ja eben die Möglichkeit, über Tage dann eine gute Therapie dann zu
finden. Wende das an, was du kannst.
Wende das an, was du kannst, genau.
Ja, sehr schön. Ich will die Spannung auch nicht zu weit nach oben treiben. Deswegen bringe ich dir jetzt mal ein paar Daten.
Ja, ich bin gespannt.
Was ganz Feines. Und zwar haben wir in unserer Klinik 2023 und 2024 mal alle Periduralkatheterverfahren uns im Detail angeguckt. Das liegt auch daran, dass wir da gute Möglichkeiten haben durch unseren postoperativen Schmerzdienst, der sich da führend um die Periduralkatheter gekümmert hat.
Ja, etabliert von einem Kollegen, Herrn Windruf, Dr. Marco Windruf.
Genau, bitte keine Werbung machen. Ja. Und da wollte ich dir mal ein paar Daten mitbringen, weil ich finde, ich habe mich schwer getan, da eine gute Literatur zu finden, die diese Daten widerspiegelt. Und darum finde ich die Daten so interessant. 2023 haben wir... ich runde das jetzt einfach mal auf. Es sind 376 Periduralkatheter, nahezu 400 Katheter. Mhm. Und das gleiche 2024 auch. Das sind ein paar weniger, aber es macht es dann einfacher. Diese Kommazahlen sind auch immer blöd. Und was hier auffiel, ist, dass diese Schmerzkatheter für die Verfahren, für die sie angewandt sind, das waren nämlich dann große Laparotomien, Wippelsche Operationen, Gastrektomien, Rektumextipation, Ösophagusresektion, also die ganzen großen chirurgischen Eingriffe, haben wir gesehen, dass der Periduralkatheter jetzt im Jahr 2023 7,1 Tage lag.
Eine Woche, ja.
Ja. Mhm. Und 2024 sogar 7,8 Tage. 2025 zeigt sich, dass das eher wieder ein bisschen rückläufiger ist, eher Richtung 7,3 Tage. Aber das ist halt jetzt, wir haben ja jetzt erst Juni, also da fehlen ja noch ein paar Tage, ja, um das weiter auszuweiten. Aber man sieht schon so eine Tendenz, dass so ein Katheter 7 Tage liegt. Das war für mich als jemand, der regelmäßig Patienten aufklärt, war es eine wichtige Zahl. Mhm. Für die Patienten zu sagen, Mensch, wir machen jetzt hier eine große Operation, das ist jetzt nichts Kleines, aber wir haben hier Erfahrung, wir können Ihnen da helfen, wir haben diesen Schmerzkatheter, unser Schmerzdienst kommt zweimal am Tag bei Ihnen vorbei, kümmert sich um diesen Katheter und Sie werden diesen Katheter ungefähr 7 Tage haben.
Ja.
Vielleicht brauchen Sie ihn nur 5, vielleicht brauchen Sie ihn auch 10, aber statistisch wird er ungefähr 7 Tage liegen. Mhm. Fand ich für das Aufklärungsgebiet, auch für die Sicherheit, die man so dem Patienten signalisiert, war es eine wichtige Zahl für mich.
Ja, ist ja auch wichtig, wie viel Personaleinsatz du da brauchst. Ne?
Ja, also, richtig, genau.
Kannst ja mal hochrechnen.
Ja, also wir haben jetzt 2023 haben wir 222 Visiten pro Monat gemacht. Also das sind ungefähr 7,3 Visiten pro Tag. Also da sieht man schon, das ist schon ein Aufwand, wenn man die Patienten zweimal am Tag visitieren will, würdest du sagen, 20 Minuten und 10 Minuten. Also ja, vormittags halt, meistens so 20 Minuten, nachmittags so meistens 10 Minuten. Dazu gehört dann aber auch die Dokumentation, das darf man auch immer nicht vergessen. Mhm. Und das ist gar nicht so viel Zeit. Aber es bringt dem Patienten so viel mehr, weil immer das gleiche Gesicht oder das gleiche Team dahin kommt, die fühlen sich schon gut aufgehoben. 2024 waren es dann 238 Visiten im Monat, also knapp 8 Visiten pro Tag. Das ist eine leichte Steigerung, was aber dafür, denke ich, eher spricht, dass dieses System besser etabliert war, dass wir das Schmerzdienst immer mehr Aufgaben übernommen hat und hier auch immer mehr darauf geachtet wurde, dass das gemacht wurde.
Ja, ich finde es ja eine super Zahl, also Anzahl der Visiten pro Tag, weil das tatsächlich ja den Personaleinsatz dann auch wirklich widerspiegelt, also für den postoperativen Schmerzdienst.
Mm, ja, genau.
8 Visiten mal eine halbe Stunde, so, da bist du ja schon mal bei 4 Stunden, ist schon eine Halbtagsstelle.
Ja, genau. Also 2023 waren es dann 3,66 Stunden pro Tag.
Ja.
Und Visiten und 2024 waren es 3,9, also fast 4 Stunden.
Ja, plus Wegzeit.
Ja, meistens
plus
ist
plus Anfahrtspauschale.
Oh ja, Mensch, wie so ein Schlüsseldienst. Ja, ne?
Genau.
Ich habe hier schon mal 120 Euro Anfahrtspauschale.
Nur im Voraus.
Genau. Was ich aber für mich wichtig war, und da fielen mir dann auch die Daten, muss ich ganz ehrlich sagen, war ein nicht ganz netter Aspekt, aber den darf man aber auch nicht unterschätzen, ist die PDK-Dislokation.
Mhm.
Also wie oft rutscht so ein Peritoralkatheter eigentlich raus?
Das kann doch gar nicht sein.
Das kann nicht sein, der war falsch fixiert. Ja, es gibt viele Kliniken, die zum Beispiel den Peritoralkatheter nur ankleben. Also der wird dann meistens dann auch in so einem kleinen Schwänzchen mit dem Pflaster einfach festgeklebt, ohne Annaht.
Ganz ohne Annaht?
Ganz ohne Annaht.
Okay.
Das wird ganz häufig in der Geburtshilfe gemacht,
ja,
genau. Aber ich glaube, in anderen Bereichen wird das auch gemacht. Wir fixieren den, indem wir es einmal annähen.
Ja, aber wir tunneln eigentlich
nicht. Wir tunneln nicht, nein.
Es sei denn, wir wollen ihn wirklich dann 2 Wochen liegen lassen. Das gibt's ja auch manchmal.
Ja.
Einmal im Jahr mache ich das.
Ja, aber ich glaube, das ist auch so, ja, so würde ich das auch sagen. Häufiger ist es dann wirklich auch nicht.
Nein.
Es ist wirklich, früher haben wir ja alles, was bei 3 nicht auf dem Baum war, wurde getunnelt.
Mhm.
So war meine Empfindung. Heutzutage ist das eher das absolute Unikat.
Beim Fußball wird auch nicht mehr so häufig getunnelt.
Ja gut, jetzt ist Neuer ja auch krank.
Nein, ja.
2023 haben wir dann schlussendlich 14 Fälle gehabt. Das ist dann Wahrscheinlichkeit von 7,3%, dass der Peritoralkatheter so rausgerutscht ist, dass man den nicht mehr nutzen kann.
So einer von 15.
Ja, Achtung, wir haben aber 23 erst im Juli angefangen, die Daten zu erheben. Also es fehlte da schon ein halbes Jahr.
Ja, okay.
Mhm. 24 haben wir das ganze Jahr beobachtet, da waren es dann 35 Fälle, es waren 9,5%.
Jeder
also,
Zehnte dann, ne?
Jeder Zehnte ist der so rausgerutscht, dass man den nicht mehr nutzen konnte.
Hast du mal, gibt's da Daten zu, also in der Welt,
wie das ist? Ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht gibt. Ich habe das mal intensiv gesucht. Ich habe da eine Doktorarbeit gefunden, die sich damit auseinandergesetzt hat, wie oft so ein Peritoralkatheter disloziert.
Gott, der arme Doktorand. Das war gut, okay.
Ich finde die Fragestellung aber total
ja,
wichtig.
Ja, ist sie auch. Ja. Ja.
Und die haben aber das auch so aufgedröselt, dass bei denen die Dislokation schon die Dislokation ab 1 Zentimeter ist. Also wie viel dieser Katheter rauszieht. Die haben das unterschieden von der generellen Dislokation und der Dislokation in einem Bereich, dass er nicht mehr nutzbar ist.
Okay, und du hast hier sozusagen nicht mehr nutzbar.
Richtig, für mich war das also, nur das Endergebnis,
okay,
nur der
Katheter ist futsch.
Der Katheter ist leider nicht mehr nutzbar, genau, ja. Richtig.
Weißt du noch in der Doktorarbeit, wie da so die...
Ich meine, es waren dann 15%, aber da bin ich jetzt nicht sattelfest.
Ja, das ist ja alles gut.
Ja, ach so, ja, wir sind definitiv drunter, ja.
Ist ja aber trocken.
Genau.
Erschreckend viel trotzdem.
Aber ich glaube, die Dislokationsrate lag bei 30% insgesamt.
Okay. Ja, also, das finde ich ja persönlich, ob nun ein Katheter sich um einen Zentimeter rausbewegt, wir liegen auch technisch ja immer mit ein bisschen Spielraum, also, dass man da immer noch ein bisschen der Katheter auch rausgehen kann und nur wenn der klinisch nicht mehr nutzbar ist, dann ist das ja ein verlorener Katheter so, ne?
Ja, da ist aber auch eine Menge Muskulatur. Also ich finde es auch naheliegend, dass so ein Katheter sich da rausarbeitet, wenn ich ehrlich bin.
Dass das möglich ist, das auf jeden Fall. Aber ich hätte auch emotional gedacht, es ist, wir haben weniger Dislokationsraten noch als das, was die 10%, die du jetzt rausgefunden hast.
Das muss man sicherlich weiter, aber ich fand die Daten schon sinnvoll für einen selber, sich das zu sensibilisieren. Wenn wir jetzt 2025 auf einmal sehen, dass wir eine Dislokationsrate von 12% haben, da muss man sich halt überlegen, ob wir irgendwas an unserer Fixierungstechnik verändert haben. Oder die Frage, sollten wir was an unserer Fixierungstechnik ändern?
Vielleicht doch wieder tunneln.
Da kommt es wieder, ein Revival.
Ja, das kommt alles, aber in der Medizin kommt eh alles.
Ja gut, du müssen wir aber neu anmalen und ganz wichtig, wir müssen es ganz anders promoten. Das muss was ganz Tolles und Neues sein. Das ist ganz wichtig.
Ja, wir müssen vor allen Dingen, die Engländer und die Amerikaner, die haben immer so bei diesen ganzen Studien, die sie machen, die setzen sich dann ja in so, das ist dann ja ein riesig langer Titel und dann immer die Anfangsbuchstaben, so wie bei den Kardiologen bei neues Medikament, die POISE-Studie.
Ja, wir nennen das dann PDK-Master oder so. Mir fällt ja kein Titel für Master ein, aber es hört sich erstmal gut an.
Müssen wir die KI mal fragen. Ja. Das ist so ein griffiger Titel. Oder
ja,
so.
Genau, ein griffiger Titel.
Oder Relocate oder so heißt die dann. Oder,
aber was,
oder Persistence.
Persistence. Persistence. Ja, genau. Dislocation.
Ja.
Aber was letztendlich auffiel, neben den ganzen Daten, die ich dir nochmal präsentiert habe, ist einfach, dass dieser postoperative Schmerzdienst einfach einer der führenden Benefits der postoperativen Schmerztherapie der Patienten war und ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch das, was einer der wichtigsten perioperativen Etablierungssysteme ist, die du haben kannst, weil du einfach dem Patienten so viel Sicherheit und so viel Zuwendung gibst, die du mit, ich darf keine Werbung machen, aber die du mit keinem Opiat kaufen kannst. So würde ich das, glaube ich, umformulieren.
Ja.
Das ist schon großartig. Und du hast einfach kontinuierlich ein System, wo du auch sehr viel positive Effekte hervorheben kannst. Du gibst dem ganzen System sehr viel Vorteile. Da kommst du gleich nochmal drauf, genau. Aber du kannst aber auch viele Sicherheitsaspekte etablieren. Vermeidung von Fehlinjektionen, frühzeitige Therapie bei Abstöpselung des Peridualkatheters, weil ein Patient im Zuge der Vorteile nämlich früh mobilisiert wird und bei der Mobilisierung der PDK vielleicht abgestöpselt werden muss, weil er in die Nasszelle des Zimmers muss.
Das dritte Schlüsselwort.
Sicherheit.
Da muss man einen Werbeblock mal für den postoperativen Schmerzdienst auch machen, der ja nicht nur den Peridoralkatheter kontrolliert, sondern der den Patienten klinisch visitiert.
Ja.
So, und das ist ja nicht nur Schmerztherapie, PDK läuft nicht, sondern es ist ja nochmal viel mehr, wird der mobilisiert, hat er auch eine entsprechende, noch eine Basisanalgesie noch mit dabei und so. Das sind ja viele Aspekte, die man in diesem persönlichen Gespräch erklären kann und dann, naja, und es ist ja immer so, wenn du frühzeitig irgendwo eingreifen kannst, dann wird das wahrscheinlich das...
Auf alle Fälle.
Die subjektiv erlebte Qualität für den Patienten, als auch vielleicht auch das Outcome, wird dann ja dadurch wirklich deutlich besser. Ne?
Alleine dem Patienten die klassischen Tagesfragen zu beantworten, bringt schon so viel...
Was ihr bitte heute?
dass du denen so viel Sorgen schon wegnehmen kannst und über die Reduzierung der Sorgen und dieser Standardsfragen, die er vielleicht auch im Vorfeld nicht verstanden hat, weil die Visite 30 Sekunden lang war, morgens um 7:30.
Das ist aber langsamer Chirurg.
Das gibt so viel Sicherheit. Und diese Sicherheit reduziert einfach aber auch das Schmerzniveau, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil die sich besser aufgehoben fühlen. Ne?
Absolut, genau.
Und dadurch können wir auch schneller die Basalrate des Peridualkatheters reduzieren. Und dann kommt man auch schnell mal auf 5 Tage und dann kann der Peridualkatheter raus. Dann dauert es vielleicht auch 7 Tage, wie wir in der Statistik gesehen haben.
Ja.
Aber für mich wäre wichtig, dass dass du vielleicht noch mal ein bisschen hervorhebst. Sind es denn für Vorteile des Peridualkatheters in perioperativen Schmerztherapie?
Ja, wir haben es überschneidet sich so ein bisschen natürlich auch mit der Indikation, aber du hast ja schon die Convenience, also die Zufriedenheit des Patienten, die ist ja wirklich immer nur sehr schwer objektiv denn messbar. So, also aber sicherlich, wir wissen das aus der klinischen Praxis bei den Patienten, die das haben. Ich habe eigentlich keinen Patienten, der, natürlich gibt's Klagen, es hat doch irgendwie gezwickt bei der Anlage oder es ist auch das Management hier und da nicht optimal gelaufen, aber die überwiegende Mehrzahl der Patienten sind ja subjektiv hochzufrieden mit diesem Peridoralkatheter.
Ja.
Also sei es der Katheter oder die Zuwendung, die emotionale, die es noch dann oben drauf geht, die du ja schon gesagt hast. Wenn man jetzt in die Literatur guckt, wo sind jetzt wirklich, also wenn man das mal hinsichtlich Outcome, also wo ist der Hard Benefit für den Patienten mit einem Peridoralkatheter? Dann musst du das ja immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Patienten mit Peridoralkatheter, die eine Operation haben, versus Patienten, die keinen Peridoralkatheter haben, und die haben beide meinetwegen noch dazu eine Vollnarkose. So, das muss man ja immer ins Verhältnis setzen. Also schauen wir mal, wo ist der Outcome besser für die Patienten? Wir wissen mit PDK, der Akutschmerz ist extrem gut mit dem sitzenden PDK behandelt. Das ist der absolut maximale Vorteil dieses Verfahrens. Das ist deutlich, die sind deutlich zufriedener, die sind deutlich besser, die haben deutlich weniger Schmerzscores mit einem Peridoralkatheter als ohne. Und interessanterweise wirkt das auch ein bisschen auf die Ausbildung von chronischem Schmerz. Wir wissen ja, dass der massive postoperative Schmerz auch immer ein Risikofaktor ist für die Entwicklung eines chronischen Schmerzes. So, und das ist dann naheliegend, wenn ich dann einen geringen postoperativen Schmerz habe, dann habe ich auch ein geringeres Risiko für die Entwicklung eines langfristigen Schmerzes. Und das ist eben der große Benefit dieses Peridoralkatheters. Man hat noch ein bisschen andere Nebenvorteile für den Patienten. Also wir haben eine niedrigere Inzidenz von postoperativer Übelkeit und Erbrechen. Wir haben aber auch, das fand ich sehr interessant, war mir auch gar nicht so klar, Patienten mit einem Peridoralkatheter haben ein geringeres Risiko für das Wiederkehren von Krebs.
Ach was.
Ja, und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, Mensch, wie klappt denn das? Und konnte aber die Antwort finden. Auch hier geht es um die Stressantwort, die dann vermieden wird, wenn man weniger Schmerzen hat postoperativ, also weniger zirkulierende Katecholamine. Diese verminderte Stressantwort, die man hat, wirkt dann indirekt, indem das Immunsystem des Patienten dann besser arbeiten kann, weil halt weniger sozusagen Stresskapazität in die Stressantwort fließt, sondern mehr in die Immunantwort. Und deswegen können dann das Immunsystem besser gegen die Tumorzellen vorgehen.
Mhm.
Und die Patienten haben dann auch ein besseres Survival bei Tumorerkrankungen. Das mag nicht so ausgeprägt sein, aber wir wissen, wo auf jeden Fall ein Peridoralkatheter einen wahnsinnig großen Benefit hat. Das ist bei verschiedenen Aspekten der Morbidität, also Patienten, die pulmonal schon eingestrengt ins Rennen gehen. Und das ist, das findet man durch die gesamte Literatur. Patienten, die pulmonal eingeschränkt sind und ein PDK haben, die haben einfach weniger postoperative Komplikationen. Die haben eine geringere Pneumonierate. Und es ist ja auch total erklärlich, wenn ich keine Schmerzen habe, dann kann ich zum einen besser tiefer atmen, ich habe weniger Atelektasen, also zusammengefallene Lungenbezirke, ich habe weniger Risiko für eine Pneumonie, eine Lungenentzündung, dass ich sie entwickle, ich komme schneller aus dem Bett raus mit der Physiotherapie, ich kann besser mitmachen. Und das ist natürlich, es ist der einleuchtende Faktor oder einleuchtende Punkt. Patienten, die schon pulmonal angeschlagen ins Rennen gehen, die profitieren maximal von diesem Schmerzkatheter. Und das sieht man in allen großen Studien. Das sieht man auch bei diesen Cochrane Reviews und so, dass das immer da leuchtet es immer rot. Also da muss auch jeder von uns irgendwie, also sei es dann bei Thorakotomien, bei großen pulmonalen Eingriffen, da muss man eben zwei Höhlen eingreifen, da muss man ganz hellhörig sein. Und da profitieren eben die Patienten vom Peridoralkatheter. Kardial vorerkrankte Patienten hatten wir auch schon gesagt, die haben auch weniger Stressantwort. Im Zweifelsfall haben die weniger Probleme mit dem Herzminutenvolumen. Das Herz muss nicht so viel arbeiten. Die Hypotension spielt so ein bisschen dagegen. Sozusagen die Peridoralkatheter, die machen ja auch, dass man weniger Schmerzen hat und dementsprechend weniger Opiate braucht. Und weniger Opiate bedeutet ja auch eine schnellere Wiederkehr von der gastrointestinalen Funktion. Also die Darmmotilität, Beweglichkeit ist dann auch besser. Und die haben dann weniger postoperative Komplikationen im Sinne von Ileus und so weiter. Das sind halt auch noch so die Punkte. Und die harten Daten eben mit der Morbidität, also mit der Versterblichkeit. Das ist sicherlich nur in ausgewählten Fällen, aber Emergency Laparotomy hatten wir gesagt, da ist der große Faktor, dass man Patienten mit einem Periodoralkatheter auch mehr überleben. Das ist sicherlich nicht überall so. Und es gibt auch manchmal so lustige Sachen. Also jetzt gerade, also man muss sich das wirklich im Detail immer so ein bisschen angucken. Also zum Beispiel gibt es auch Untersuchungen zu, da haben die Periodoralkatheter oder spinal neuroaxiale Verfahren gemacht bei Hüftersatz und Knieersatz. So.
Simultan, oder?
Nein. Achso, also okay. Bei dem einen Patienten, die, also sozusagen haben sie verglichen, wo bringt das was? Mhm. Und dann sozusagen die Patienten, die jetzt irgendwie Hüftgelenksersatz bekommen, die profitieren von einem neuroaxialen Verfahren. Aber Patienten, die einen Knie-Tap bekommen, nicht. So. Also man muss sich es halt im Detail immer angucken.
Ja.
So. Aber wir halten fest, pulmonal eingeschränkte Patienten oder pulmonale Operation ist es halt ein riesen Benefit. Und insgesamt, wenn wir ein hohes Schmerzniveau nach der Operation dann erwarten, dann ist es auch ein richtiger Benefit.
Also, wenn ich das aber richtig verstanden habe, haben wir auch geringere Thrombose-Neigung durch die ausgeprägte Sympathikulyse und die verbesserte lokale Durchblutung.
Ganz genau, das ist richtig. Und ich denke aber auch durch die natürlich bessere Mobilisationsfähigkeit der Patienten.
Ja, okay, natürlich, wenn du, macht Sinn.
Ja, das ist, also es gibt, man kann das auch im Detail nochmal so ein bisschen nachlesen, wer das denn gern möchte. Gibt es auch gerade eine relativ neue Übersichtsarbeit aus dem British Journal of Anesthesia aus 2024. Da hat der Kollege Hewson sich damit auseinandergesetzt. Impact of Spinal or Epidural Anesthesia on Perioperative Outcomes in Adult Non-Cardiac Surgery. A narrative review and recent evidence.
Proudly present native speaker Dr. Rockman.
Ja, ja. Ich versuche mein Akzent loszuwerden. Sehr interessant, sehr ausführlich.
Ja, sehr schön, sehr schön. Was mir noch wichtig war bei dem Periodoralkatheter sind zum Beispiel auch so Sicherheitssachen, ne? Und Standardisierung, damit man so Fehler vermeidet in diesem perioperativen Setting. Da kannst du ja gleich nochmal so ein paar Geschichten erzählen, aber da kursiert ja nun schon seit, was ist das, 2019 das NR-Fit-System. Ich glaube, das ist sogar noch älter. Ich weiß aber, dass wir 2019 wollten wir das bei uns schon mal etablieren. Da gab es so ein paar Startschwierigkeiten. Ich erinnere da, ich hatte mir da mal damals Notizen gemacht, das waren mindestens 7 Punkte, wo das System nicht so richtig so war, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ich glaube, du hast 7 Punkte in 10 Minuten aufgeschrieben. Also vielleicht, um die Hörer noch einmal mitzunehmen.
Ja, okay.
Soll ich ein bisschen Historie noch erzählen?
Ja, mach doch mal ganz kurz.
Also wir erinnern uns vielleicht an das Flugzeugunglück von Rammstein, wo so ein zwei Düsenjäger bei so einer Flugshow, der Amerikaner irgendwie auf der Airbase Rammstein sind, die gegeneinander geknallt und dann in die Zuschauermenge. So, und da gab es natürlich dann viele Verletzte und dann gab es natürlich die lokalen Helfer aus Amerika, die dann, also von der Base, die dann da halt die Erste Hilfe geleistet haben und die Deutschen. So, und dann hat man aber in dem Zuge festgestellt, dass das amerikanische Anschlusssystem von Braunhühle-Zugang, Venenzugang zu Infusion eben ein anderes ist als das deutsche und die nicht zueinander passen. So, und dann hat man das dann standardisiert. So, und hat gesagt im Nachgang, okay, jetzt brauchen wir ein System. Und dann gibt es da, das nennt sich zum Beispiel Lürlock, das Anschluss. Das
ist Lür halt, und Lürlock, Lür genau. Da
ja. Gibt es halt einen standardisierten Anschluss, dass alles auf der Welt miteinander zusammenpasst. Und dieser Anschluss, den benutzt man natürlich auch für ein PDK. So, jetzt darf man aber nicht in den PDK alles reinspritzen. So, und jetzt kommt es, und man kann auch die PDK-Leitung, wo das lokale Anästhetikum eigentlich in den Katheter laufen soll, natürlich auch an jeden anderen Zugang des Patienten anschließen. Was natürlich auch verheerende Folgen dann haben
kann. Ja.
So, und daher ist dann die Idee, oh, das wollen wir, wir wollen auf gar keinen Fall dem Patienten das Risiko aussetzen, dass er ein falsches Medikament in die Vene bekommt, obwohl es in den Periodoralkatheter sollte. Und deswegen müsste man da das System dann auch wieder ändern und da einen Anschluss basteln, der nicht passt. Und da ist eben das NA-FIT, das für auch immer da steht. Also
Neuroaxiliäre und regionalanästhesiologisches Anschlusssystem.
Ja, statt AnyFit ist es NA-FIT.
Also, ja. Genau. So. Das wurde dann produziert, dieses System, damit man nämlich dafür sorgen kann, dass die Anschlüsse, die dann, häufig sind es ja große bauchchirurgische Eingriffe und haben auch einen zentralen Venenkatheter am Hals, halt so einen Plastikschlauch zur Konnektion und Anschluss an ein großes zentrales System, wo man dann Flüssigkeiten, Medikamente und so geben kann. Leider landen dann auch gerne diese Anschlüsse dann direkt am Peridoralkatheter. Oder andersrum, das Regionalanästhetikum wird dann an den zentralen Venenkatheter angeschlossen und läuft dann darüber. Und ja, leider sind die ganzen lokalen Anästhetika, die sind leider auch sehr neuro- und kardiotoxisch und können dann bis zum Kreislaufstillstand, können die alles erzeugen, ne? Von Rhythmusstörung bis Kreislaufstillstand, Krampfanfälle.
Alles.
Das ist lebensbedrohlich und nicht insofern nicht ganz unwichtig, dass man halt auch Probleme hat, diese Medikamente dann auch unter einer Reanimationsbedingung wieder rauszukriegen.
Ja, ne? Weil die ja ewig lange wirken dann auch. Ne?
Ja, richtig, ja. Genau.
Also wenn du Metallgeschmack auf der Zunge hast, das ist immer so ein Standardzeichen, dann ist irgendwas nicht in Ordnung.
Genau, das muss man dann, genau, dafür braucht man dann hochprozentige Fettgehalte, die das man dann appliziert, das ist so ein anderes Thema.
Und man muss ganz ehrlich sagen, es ist leider, es gibt immer noch keine zufriedenstellende Lösung für dieses neue Anschlusssystem. Also ich würde mir wünschen, weil es nochmal einfach, es ist ja einfach so, wo eine Fehlerquelle potenziell da ist, dann wird es auch gemacht. Also da passieren einfach Fehler. Es ist einfach sehr menschlich. Du kannst ja noch so gut aufpassen. Man kann es ja noch versuchen zu reduzieren, aber
Aber mittlerweile gibt es ja dieses Enerfit, das hat ja dann auch schon eine DIN Euronorm ISO 80369-6.
Dass du das weißt.
Ich habe das ganz professionell abgelesen. Die Nummer habe ich mir jetzt nicht gemerkt.
Wahnsinn.
Aber dieser Anschluss mit einer genormten Lühr-Variante, die ist eigentlich das, also baugleich zu unserem Lühr-Lock-System, was wir von unseren intravenösen Zugängen, zentralen Venenkatheter und welche Systeme wir nicht noch in der Medizin haben, ist das baugleich nur kleiner. Deutlichst kleiner. Und das ist halt die Besonderheit. Und dafür müssen dann aber auch alle anderen Zugänge kleiner sein. Also ob das jetzt der Connector von dem PDK-Anschluss ist, ob das jetzt der Perfusor ist mit dem Verlängerungsschlauch, die Kanüle, die Spritze, all das muss genormt sein, aber auf das Lühr-System mit einem kleineren Durchmesser. Und das macht es halt sehr kompliziert.
Wir drücken die Daumen und die Industrie wird es richten.
Ja, die sind dabei und das ist ja auch schon eigentlich fertiggestellt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben uns nur Stand jetzt noch aktuell dagegen. Mal gucken, wann. Das System muss einfach reibungslos laufen, weil man halt im laufenden Betrieb musst du halt auf allen Stationen, überall, musst du deinen alten Kram rausschmeißen und das neue etablieren. Das ist ein hoher logistischer Aufwand und da muss dieses System auch funktionieren.
Das ist die Operation am offenen Herzen.
Ja, die logistische Operation, genau. Aber was haben wir denn jetzt, was können wir denn machen, bis wir es bei uns im Haus etablieren? Was können wir bis dahin denn machen, um die Sicherheit mit so einem Periduralkatheter und die postoperative oder perioperative Versorgung sicherzustellen?
Ja, wir kennen es ja auch aus den ganzen, also Umgang mit den Medikamenten, da gibt es ja ein farbkodiertes System. Also wir beschriften ja heute schon Spritzen mit farblich kodierten Aufklebern.
Mhm.
Alles, was blau ist, ist Opiat und alles, was rot ist Muskelrelaxanz und naja, alles, was gelb ist, ist dann Periduralkatheter. Du kannst halt überall eine gelbe Leitung und einen gelben Stöpsel und ein gelbes Fähnchen dran machen. Und gelb gehört nur an gelb und nirgendwo anders ran. Es hilft, aber es ist natürlich nicht das Ende der Fahnenstange und das absolut sichere System.
Man wundert sich, ne? Es ist so, man kann gar nicht so dumm denken, wie es blöd passiert, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, hast einen Farbenblinden dabei, ist schon schwierig.
Tja, aber ich bin doch. Naja, ja, genau. Ja, mit wie viel Komplikation muss man so rechnen? Es sind dann doch, einer pro Jahr passiert immer, ne?
Ja.
Ja, oder? Ja, muss man rechnen.
Ja, also, wo man sowas in solche Sachen entdeckt und toi, 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 also bisher ist ja kein Schaden dadurch entstanden.
Nein.
Niemals bisher. Aber das Potenzial für eine große Komplikation ist eben im System immanent.
Und wenn dann da mehrere Stunden das lokale Betäubungsmittel über den zentralen Venenkatheter läuft, da wundert man sich schon. Aber Ich sag mal, wo ist hier Holz? Ich muss mal dreimal auf Holz klopfen.
Ich wüsste in den, wo, aber...
Danke. Touché, Herr Kollege. Nie ein Problem gehabt, ne?
Nein, bisher noch nicht.
Niemals. Ich musste noch nie hochprozentiges Fettlösung applizieren.
Nein, Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. Gut, was gibt's noch? Naja, wir haben den Schmerzkatheter. Den muss man in der Liste, glaube ich, auch nochmal auflisten. Mhm. Das ist auch ein hoher Sicherheitsaspekt. Und Schulung.
Ja.
Die Leute schulen.
Es steht und fällt. Und da muss man, glaube ich, grundsätzlich mal eine Lanze für die Kollegen aus der Pflege brechen. Es steht und fällt mit den Menschen. So. Und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, die persönliche Ansprache und das beim Patienten sein ist, glaube ich, das höchste Gut, das wir auch haben. Und mit aller Technik, man muss sich, finde ich, auch immer ja gedanklich immer bei Technik das immer unter dem Aspekt sehen, es soll ja immer eine Arbeitserleichterung sein, damit ich nicht so viel dokumentieren muss, damit ich nicht irgendwelche Sachen machen muss, sondern damit ich mehr Zeit am Patienten habe.
Mhm.
Ja. Und wenn ich dann gut ausgebildetes Personal habe und das trifft dann auch auf die Zeit und die Möglichkeiten, mit dem Patienten zu arbeiten, ich glaube, das ist das größte Erfolgsrezept, was wir haben.
Ja, denke ich auch. Ja. Also, wenn ich das zusammenfasse, würde ich sagen, von den wichtigsten Punkten ist einfach klar, der PDKA ist ein extrem wichtiger Bestandteil unserer modernen Schmerztherapie. Ohne den geht es aktuell nicht und wird es wahrscheinlich auch auf größeren Bereichen auch in Zukunft nicht gehen.
Nein, es wird sicherlich Entwicklung geben, aber im Augenblick ist es halt auch in vielen Phasen der Goldstandard und das wird es auf absehbare Zeit auch bleiben.
Wir haben hier viele, viele Vorteile, die wir aufgelistet haben in der perioperativen Schmerztherapie. Einen hohen Stellenwert auch in der Geburtshilfe. Jede Frau wird uns das hier mit Ausrufezeichen unterschreiben und unterstreichen. Wir haben viele Ideen und Aspekten für die Risikominimierung, aber haben da noch unsere Hausaufgaben zu tun. So würde ich das, glaube ich, zusammenfassen.
Ja, ein paar Details kann man sicherlich immer verbessern.
Ja, genau. Aber dieses Verfahren ist insgesamt sehr sicher und bietet viele Vorteile, aber es bedarf auch einer gewissen Expertise, die mitgebracht werden muss.
Das ist richtig. Aber ehrlich gesagt, wenn du jetzt mein Bruder wärst und bräuchtest ihn, du würdest ihn auch kriegen. Ich würde dafür sorgen.
Ja, sehr gut. Das ist gut. Dann brauchen wir sicherlich für solche Verfahren auch den postoperativen Schmerzdienst.
Absolut.
Wir brauchen jemanden, der sich um diese Katheter mit Struktur, Engagement, Wissen und Leidenschaft kümmert. Ich glaube, das ist eine der wichtigen Sachen, oder?
Marco, das hast du wunderbar zusammengefasst. Und das gilt natürlich auch an die werten Hörer. Wie ist eure Erfahrung mit Schmerzkathetern, Peridoralkatheter? Erfahren oder wie ist euer täglicher Umgang damit? Wenn ihr Ideen, Anregungen und Vorschläge habt, wie immer freuen wir uns über ein Feedback von euch.
Ja, auf alle Fälle.
Ja. Organisatorisch freue ich mich anzukündigen, dass wir auch im Juli eine Folge online stellen werden, wie immer am ersten Donnerstag des Monats. Im August sind Marco und ich im Urlaub.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz haben wir schon ein bisschen vorgearbeitet und es wird eine kleine sommerliche Mini-Sonderfolge geben.
Ja, genau, so ein Best-of, ja, würde ich sagen.
Genau.
Aber Best-of mal anders.
Best-of mal anders. Freut euch, bis wir dann im September wieder in alter Frische zusammenfinden und am ersten Donnerstag im September eine neue Folge präsentieren.
Genau, aber jetzt erstmal bis Juli. Also bis dahin, bleibt gesund.
Bleibt neugierig.
Wir bedanken uns und freuen uns wieder auf dich, wenn das heißt der Schmerzcode. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Die Inhalte erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert werden. Der Podcast ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden.